SRF 2 Kultur.
Und heute sind bei uns wieder die Künste im Gespräch und nehmen uns mit zum einen auf eine filmische Zugreise von Moskau nach Murmansk. Im Abteil Nummer 6 trifft die Finnin Laura auf den dauerbetrunkenen jungen Russen Joha. In einer Viertelstunde treffen wir den Filmregisseur Juho Kuosmanen. Vor den Kinobildern kommen jetzt aber die erzählten Fotografien. Der Trick ist einfach und bekannt. Man nimmt ein Bild, am besten ein Foto aus vergangenen Tagen, auf dem man niemanden mehr kennt, sieht sich die Situation an auf dem Bild und erfindet eine Geschichte dazu. Solche Umdeutungen sind beliebt und nicht nur als Postkartenmotive bekannt, sondern tatsächlich gern auch eine benutzte Disziplin der Satire. Einer, der diese Disziplin nun für sich entdeckt hat, ist der Schriftsteller Klaus Cäsar Zehrer. In der Schweiz kennt man ihn als Autor des Erfolgsromans Das Genie. Er hat sich während des Lockdowns eine Reihe von Fotografien aus den 50er und 60er Jahren vorgenommen und daraus Geschichten entwickelt. Geschichten allerdings, die er dann zu Prosatexten, Szenen oder sogar Gedichten verarbeitet hat. Das schreckliche Zebra, so heißt das Buch, das dabei entstanden ist, und mein Kollege Michael Luisi hat sich mit Klaus Cäsar Zehrer darüber unterhalten.
Klaus Cäsar Zehrer, wo kommen diese Fotos alle her, die Sie verwendet haben?
Das ist unterschiedlich. Einige habe ich selbst aus meinem eigenen Bestand gefunden. Ich sammle die schon eher hobbymäßig und zufallsmäßig seit vielen Jahren bei Haushaltsauflösungen. Das, was ich habe, hätte aber nicht ausgereicht, um ein ganzes Buch damit zu füllen. Zum Glück habe ich eine gute Freundin, Eleonore Richter, die seit langem genau solche Bilder sammelt und zwar gezielt sammelt auf Flohmärkten und bei Trödelhändlern danach sucht. Und die hat so eine wunderbare Sammlung über die Jahre damit zusammengestellt. Daraus durfte ich mich bedienen und daraus sind die meisten Bilder im Band.
Und was fasziniert Sie an solchen Fotos?
Das Fremde und zugleich Vertraute, das darauf zu sehen ist. Also wir erkennen genau die Welt wieder, die darin abgebildet ist, weil es auch unsere Welt ist, weil es unser Land ist, weil es unsere Verhältnisse sind, die darauf festgehalten sind. Aber durch die zeitliche Distanz ist so ein Abstand gewonnen, dass es doch auch wieder ein Einblick in eine verlorene Zeit ist. Und dieses gleichzeitig davon berührt sein und eine Distanz dazu empfinden, halte ich für ein ganz reizvolles Gefühlsmischung, die geradezu danach schreit, dass man sich sein eigenes Bild dazu macht und sein eigenes Verhältnis zu dieser Situation bildet, die darauf abgebildet ist. Das können zeitgenössische Bilder nach meinem Empfinden nicht. Da sind wir noch zu nahe dran. Das muss noch mal 50 oder 100 Jahre dauern, bis dann die dann Lebenden da wieder so eine Spannung zwischen sich und dem Abgebildeten empfinden.
Und wann ist konkret ein Foto geeignet für so einen Text, den Sie daraus entwickeln?
Das lässt sich schwer als Definition ausdrücken. Ich kann nur sehr schwammig sagen, wenn das Foto etwas auslöst, wenn es etwas bewegt, wenn ich sehe, da ist ein Reiz drin und ich muss mir selbst auf die Sprünge helfen und mir überlegen, warum ist das jetzt etwas Besonderes und nichts Banales. Viele Bilder sind mir auch begegnet, wo ich dachte, die sind ja kurios, die sind originell, die sind ungewöhnlich, da muss man ja unbedingt was draus machen. Das hat sich dann aber gezeigt, dass die gerade nicht brauchbar waren, weil sie schon selbst als Bild zu stark und zu wirkmächtig waren. Da muss man dann auch keinen Text mehr dazu verfassen. Und andere sind scheinbar ganz unauffällig und ganz langweilig, aber in dieser Langeweile steckt dann so ein merkwürdiger Abgrund, der einen gewissen Kitzel beinhaltet, wo man denkt, das gucke ich mir noch mal genauer an, da könnte mir was dazu einfallen.
Ich möchte gerne das eine oder andere Bild jetzt konkret ansprechen und beginnen möchte ich mit dem Bild, das der ganzen Sache den Titel gegeben hat, das schreckliche Zebra.
Ja.
Ja, es ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Man sieht auf der rechten Seite einen Menschen, einen Mann wahrscheinlich, der ihn als Zebra verkleidet ist. Und der spricht eine Dame auf einem Fest an. Es könnte eine Karnevalsveranstaltung oder sonst irgendwas sehr Frivoles sein. Und daraus entwickeln sie jetzt eigentlich eine ziemlich artifizielle Geschichte. Es ist eine Anmache auf hohem Niveau.
Oder auf besonders niedrigem Niveau, wie man will.
Also ich meine jetzt mal formal hoch, aber inhaltlich doch sehr niedrig.
Ja.
Was ist der Hintergrund von diesem Bild? Also wie sind Sie von diesem Bild jetzt auf diese Form gekommen?
Natürlich ist dieses Bild, diese Zebrafigur, wie sie da in der Zeit, es ist sehr schwer zu datieren, sagen wir 1950er oder 1960er Jahre, da so etwas plump im Weg steht und vor dieser Frau. Es ist offensichtlich eine witzige Situation, nichts Schlimmes, nichts Ernsthaftes. Die anderen Frauen, die im Hintergrund sitzen, lachen. Aber die Frau tut so, als würde sie erschreckt werden und dreht sich zur Seite. Und man glaubt selbst auf dem Bild so einen kleinen Schrei dieser Frau zu hören. Und daraus war für mich klar, das Zebra spricht irgendetwas, wovon die Frau tut, als ob es sie erschrecken würde, aber es ist nicht wirklich schlimm. Das erkennt man am Gelächter der anderen. Und das war für mich so der Ausgangspunkt, die Grundsituation. Es passiert etwas Scheinbedrohliches und das war dann für mich eine Anmache, die aber nicht ernst zu nehmen ist, sondern in irgendeiner Art und Weise komisch. Und von der Komik und von dem Zebra kam ich dann auf die Nonsens-Wortspielereien, die dann naheliegenderweise, weil es ein Zebra-Kostüm ist, alle mit Afrika zu tun haben. Das war die Anfangsidee und dann wird einfach der Atlas zur Hand genommen und wird gesucht, was sich denn alles eignen könnte.
Dann hören wir doch jetzt, was Vincent Leitersdorf daraus macht.
Na nun, was macht denn eine so hübsche Stute wie Sie ganz alleine? Wo ist denn Ihre Herde? Wie bitte? Das ist ja ein Ding, ausgerechnet Sie hier zu treffen? Das glaubt mir gar na. Was wollen Sie von mir? Wer sind Sie überhaupt? Ich komme zufällig vorbei, schaue mich ein bisschen um und auf einmal denke ich, sowas? Die da hinten, die kennen ja. Das muss eine Verwechslung sein. Ich habe sie noch nie. Doch. Ich bin mir ganz sicher. Ich zerriere liebliche Erscheinungen schon öfters. Darf ich fragen, haben Sie sich die Garderobe gerade erst zugelegt? Ist das eine Nairobi? Es steht Ihnen gut. Sie sehen wirklich sehr elefant aus. Aber genug geredet. Wie wär's mit einem Tänzchen? Das kommt nicht in Frage. Ich tansaniere im Leben mit Ihnen. Gott, jetzt fange ich auch schon an. Ja, sehen Sie, wir passen gut zusammen. Ich schlage vor, wir gehen gleich morgen aus, trinken zu Sambia. Oder ein Café Togo, falls Ihnen das lieber ist. Ich lade Sie ein. Die Kosten sind egal. Geld habe ich genug. Ja, um Himmels Willen, das wird ja immer schlimmer. Und danach gehen wir zu mir. Ich besitze ein Kanapé. Sie können gerne ein wenig in meiner Kammer ruhen. Lehnen Sie nicht ab. Sagen Sie lieber ja.
Ja, das also Vincent Leitersdorf mit dem Anfang aus Das schreckliche Zebra, der titelgebenden Geschichte Ihres Buches, Klaus Cäsar Zehrer. Sie zitieren hier auch so eine Art Fernsehhumor aus den 50er Jahren, Heinz Schenk und so, stimmt das?
Die Situation ja, wenn Sie an so alte, längst vergangene Sendungen wie den Blauen Bock denken. Aber diese Technik, solche Karlauer, das sind es ja, möglichst dicht aneinander zu reihen, die habe jetzt auch ich nicht für diesen Text erfunden. Das haben einige andere schon gemacht. Die Neue Frankfurter Schule hat in den Otto-Filmen Ähnliches gemacht. Dann gibt es Willi Astor, einen sehr berühmten bayerischen Komödianten, der so etwas sehr geschickt und gut und mit großem Erfolg macht. Und da habe ich probiert, ob ich sowas in der Schiene auch mal hinkriegen könnte.
Es gibt eine Geschichte, die gleich danach folgt und das möchte ich gerade ansprechen, weil die so weit auseinander liegen. Mhm. Und das ist die Geschichte Das Ende der Wonder Boys. Das ist eine Band, ja. Also man sieht ein paar junge Männer. Einer hat ein Akkordeon, die sitzen um einen Tisch und sind sehr traurig irgendwie. Mhm. Dann stellt sich raus, dass die groß gespielt haben irgendwo und Wahnsinnserfolg hatten, bis diese blöde Band aus Liverpool kam und ihnen den Star Club wegnahm.
Ja, so war es, oder? Behaupte ich, dass es so war.
Und da, finde ich, ist der Humor sehr viel feiner. Also man muss ein Stück lesen, bis man merkt, worauf es rausgeht. Und dann ist es aber doch sehr komisch.
Das ist schön, dass Sie das sagen. Das hoffe ich, dass es doch bei aller Stilvielfalt, die im Band zu finden ist, immer oder fast immer unterschiedliche Spielarten der Komik sind. Und ich habe mich sehr bemüht, von Text zu Text und von Bild zu Bild einen größeren stilistischen Sprung zu machen, weil ich die Gefahr sah, dass sich die Idee im Laufe des Bandes erschöpfen könnte, wenn man immer in die gleiche Schiene geht. Und darum habe ich mich sehr bemüht, sowohl in den Genres abzuwechseln. Es sind mal Dialoge, es sind mal kleine Szenen, es sind mal kleine Erzähltexte, es sind Gedichte dabei. und auch in der Herangehensweise eine möglichst große Vielfalt walten zu lassen. Also mal einen eher lauten Humor, sage ich mal, einen sehr drastischen, sehr deutlichen und dann auch einen etwas verhalteneren, versteckteren, vielleicht auch melancholischeren, sodass ich, wie ich hoffe, im Laufe des Buches die Spannung beim Leser nicht so ganz erschöpft.
Nehmen wir doch gerade diese Vielfalt in der Form. Ich finde das schon erstaunlich. Beispielsweise Bochumer Elegie heißt ein Stück, oder? Mhm. Das ist so ein Vers, wunderbarer Vers, kurz, alles in gebundener Sprache, auch mit einer schönen Schlusspointe. Oder wir haben ein Sonett, Sonett 155.
Ja.
Da ist doch eine große Vielfalt vorhanden.
Da haben Sie gerade die zwei Beispiele rausgefunden, die sehr tief in die Hochkultur hineingreifen. Die Bochumer Elegie ist eine Anspielung auf die römischen Elegien von Goethe und ist vom Versmaß dem auch angelehnt. Und das Sonett Nummer 155 ist natürlich die Fortsetzung der 154 Liebessonette von Shakespeare. Also da habe ich mich mal so probiert, in diese Richtungen mich zu bewegen. Wäre aber sicher auch nicht bandfüllend gewesen, wenn man sich nicht erlauben würde, dann einmal die Seite umzuschlagen und dann einen sehr albernen Nonsenstext wiederzufinden. Also diese Spannbreite, die, an der hatte ich dann auch Spaß, die auszuprobieren, und ich hoffe, dass der Spaß sich überträgt.
Dann hören wir jetzt da auch noch rein, in das Sonett 155, das Bild dazu. Es ist ein Pärchen, so Leute mittleren Alters, und die lehnen so Wange an Wange und es wirkt so ziemlich ermüdet. Also man hat das Gefühl, die verharren schon sehr, sehr lange so in diese Situation.
Ich war ein Jüngling noch mit wildem Blut, als ich an Gartens still verwunschenem Rand mit meiner schönen Lieb das Herz in Glut, inbrünstig kosend, Wang an Wange stand. Die Wonne war so süß, so hold das Glück, das selig wir den Höchsten angefleht, erhalt, o Herr, uns diesen Augenblick, bewirkt, dass diese Stunde nie vergeht. Sei es aus Gnade, sei es uns zum Spott, womöglich auch um Demut uns zu lehren, gefiel's dem großen, allgewaltgen Gott, des junges Paares Bitte zu erhören. Nun stehen wir hier seit 23 Jahren. Die Wonne ließ sich nicht so lang bewahren.
Das also dieses Sonett 155 von Ihnen, Klaus Cäsar Zehrer, gelesen hat nochmals Vincent Leitersdorf. Und was da natürlich auffällt, ist diese Technik der Hochkomik, dass man etwas aus der Hochkultur nimmt, wie beispielsweise ein Sonett, und es in einen lustigen Zusammenhang setzt. Das ist ja eine Technik, die kommt von der Frankfurter Schule her, von Robert Gernhardt und diesen Leuten. Und Sie bleiben dieser Technik treu.
Ja, ich denke auch, dass die nicht so schnell ausgeschöpft sein wird und dass man da immer noch seine reizvollen Spannungsmomente daraus gewinnen kann, obwohl es schon zu befürchten ist, dass die Vorlagen nicht mehr unbedingt bekannt sind. Also das Goethe-Distichon und das Shakespeare-Sonett oder ein anderer Text greift auf eine Vorlage von Kafka zurück. Da kann ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass es bei allen, die den Text sich angucken, sofort klingeln und dass sie die literarische Vorlage erkennen. Ich muss schon auch versuchen, dass der Text in sich stimmig und reizvoll ist.
Ich möchte zum Schluss noch zwei Fragen stellen zum Thema Fotos, wie zu Beginn. Und das erste betrifft die Fotos der 50er Jahre, die Sie hier benutzen. Warum sind die aus heutiger Sicht komisch?
Bertolt Brecht hat mal geschrieben, Humor ist Distanzgefühl. Und ich glaube, das trifft das ganz gut. Also, um etwas mit Humor betrachten zu können, müssen wir eine Distanz zu, wenn es Selbstironie ist, zu uns selbst aufbauen können oder eine Distanz zu dem betrachteten Gegenstand. Wenn wir mit etwas untrennbar verschmolzen sind, können wir keinen Humor dazu entwickeln. Und bei diesen Fotos ist diese Distanz allein schon durch den zeitlichen Abstand gegeben. Also wir können gar nicht anders als die Bilder mit zuständigem Alter als etwas empfinden, dem eine gewisse Komik innewohnt, und die gilt es dann zu entdecken und zu heben.
Und glauben Sie, dass jetzt sind wir so in dieser Handywutzeit, wo jeder ständig immer Fotos von sich selber macht und die auch postet. Glauben Sie, dass wir da irgendwann mal in dieselbe Situation geraten, dass unsere Urenkel oder Enkel sich über uns lustig machen auf diese Art und Weise?
Das wird komplett unvermeidlich sein. Es geht gar nicht anders. Aber die Enkel werden die Komik nicht in den gewollt humoristischen Bildern von heute finden, sondern gerade in denen, von denen wir glauben, wir würden uns da in voller Ernst und Würde zeigen.
Klaus Cäsar Zehrer im Gespräch mit Michael Luisier. Zehrers Buch »Das schreckliche Zebra« ist im Diogenes Verlag erschienen. So, und jetzt setzen sich die Bilder in Bewegung. Wir gehen nämlich ins Kino zu einem finnischen Film, Hytti numero 6, Abteil Nummer 6, so heißt der Film. Und der hat dem finnischen Regisseur Juho Kuosmanen beim letzten Filmfestival von Cannes den großen Jurypreis eingebracht. Ein Film, der auf kleinem Raum spielt, nämlich im Zug, und sich auf zwei Personen konzentriert, die sich während einer tagelangen Zugreise von Moskau und nach Murmansk näher kommen, als sie eigentlich beabsichtigen. Die Finnin Laura nämlich und der ungehobelte junge Russe Juha. Compartment Number 6. Auch bei uns läuft dieser Film jetzt im Kino und Michael Sennhauser hatte schon in Cannes Gelegenheit, den Film zu sehen und den Regisseur zu treffen.
Die junge Finnin Laura wollte eigentlich mit ihrer Moskauer Affäre im Zug nach Murmansk fahren, um dort die berühmten Felsinschriften, die Petroglyphen, zu sehen. Aber die smarte Irena hat in letzter Sekunde abgesagt und so findet sich Laura allein am Bahnhof. Nicht aber im Zugabteil, in dem sie die nächsten Tage und Nächte verbringen wird. In diesem Zugabteil, da sitzt nämlich schon der junge Minenarbeiter Ljoha, mit rasiertem Schädel, mit breitem Grinsen und völlig besoffen. Deine erste Zugreise? Fragt er. Und dann gleich, wie sagt man, ich liebe dich auf Finnisch? Heißt er wie du, antwortet Laura. Fuck off, verpiss dich. Und Ljoha, der ihren Sarkasmus natürlich nicht erkennt, repetiert das selig.
Первый раз в поезде?
Нет.
Ну как будет по-фински? Я тебя люблю.
Heißt er Vito.
Und damit beginnt eine mehrere Tage und Nächte lange Zugreise, welche nicht nur Laura und Ljoha nie mehr vergessen werden, sondern auch wir Kinobesucherinnen. Denn die beiden kommen sich näher, sie lernen sich tatsächlich kennen. Wenn auch nicht so romantisch wie etwa Julie Delpy und Ethan Hawke in Richard Linklaters Eurozug-Romanze Before Sunrise. Laura und Ljoha sind am Ende des Films kein Liebespaar, sondern eher so etwas wie Geschwister, die sich streiten können, sich ärgern, sich aber hundertprozentig aufeinander verlassen. Eine erotik- und romantikfreie Begegnung gegen alle Erwartungen, das sei nicht so einfach hinzukriegen, sagt Regisseur Juho Kuosmanen. Er habe keine jener standardisierten Boy-Meets-Girl-Geschichten machen wollen, auch wenn er gegen die gar nichts einzuwenden habe.
It's quite hard to achieve, because I was worried that this film is seen just as a girl meets a boy, and do they fall in love or not? And there's nothing wrong in that kind of stories, but I felt that I want to tell more about this connection and not this narrow way to see the film.
Und so hat Kuosmanen, inspiriert vom gleichnamigen Roman von Rosa Liksom, die Zugreise als Reise der Protagonisten zu sich selbst inszeniert, in der großen Tradition der schienengeführten, unausweichlichen Roadmovies. Filme, die in Zügen spielen, verdoppeln ja immer ein wenig das Kinoerlebnis. Zur Handlung im Zug gesellt sich die Welt, die draußen vor den Zugfenstern vorbeizieht. Und darum hat Kuosmanen entgegen aller ökonomischen Vernunft in echten fahrenden Zügen gefilmt. Er habe die Authentizität gesucht, die Realität, er wollte weg von der Studioblindheit. Natürlich sei trotzdem alles gescriptet gewesen, aber eben doch veränderlich.
I wanted to have this authenticity and I feel that I become a bit blind in studio, because I'm more a filmmaker who wants to use the real space. Everything is planned, but I also like the fact that everything is changing.
Und natürlich sei das eine blödsinnige Idee gewesen. aber sei trotz allem froh, dass er sie durchgezogen habe, der langwierigen und schwer zu planenden Produktion zum Trotz.
But it was a pretty stupid idea to be frank. It was in the end I'm very glad that we did it, but it was extremely hard for the production to plan the way the train goes.
Sie hätten ein großartiges Team gehabt, niemand habe sich beklagt und die Schauspieler, die hätten die Arbeit im echten fahrenden Zug in Russland, dem sterilen Spiel vor der grünen Studioleinwand oder einer Rückprojektion vorgezogen.
But we had a great group and nobody was complaining and the actors actually loved it. Like they were really, really happy that they don't have to watch a green screen or something like that, like a empty landscape.
Bloß ein paar der Nachtszenen, die hätten sie trotzdem im Studio gedreht, weil dahinter den Zugfenstern ja eh nichts zu sehen gewesen wäre. Die wenigsten Schienentrassen in Russland seien beleuchtet.
We did some of the night scenes in the studio, because there's nothing to see from the window, because most of the tracks are like not lit.
Die Zugfahrt dauert nicht nur mehrere Tage und Nächte, sie wird auch einmal unterbrochen, weil der Zug irgendwo auf einen Anschluss warten muss. Und in dieser Nacht lädt Joha Laura ein, mit ihm eine alte Frau zu besuchen, die in der Nähe dieser Stadt wohnt. Laura ist allerdings nicht ganz wohl, als Joha einfach ein Auto kurz schließt, um dorthin zu fahren. Aber er fragt bloß wieder grinsend, ob sie ihn denn für einen Gangster halte.
Du musst hier brach wollen.
Das Häuschen der alten Frau, die sie besuchen, entpuppt sich dann als richtiges kleines Nest voller Wärme, auch wenn Joha nie genau erklärt, wer diese Lydia tatsächlich ist. Er scheint wie ein Sohn für sie und Laura fühlt sich auch gleich zu Hause. Das sei eine zentrale Szene für ihn, sagt Regisseur Korsmanen, denn da beginne Laura Joha zu vertrauen, obwohl er das Auto kurz schließt und auf der langen Fahrt immer weiter Wodka trinkt. Da passiert eben nichts.
Yeah, I think that's the moment where they are starting to build the trust, because also the road there, they are going there by night and he's drinking and driving, which is a bit scary, and then nothing happens. Like you are afraid of something and that was just your own predefined idea, like that's broken.
Und da merke man eben auch als Zuschauer, dass die eigenen Befürchtungen unterlaufen werden. Dadurch erscheine auch Joha plötzlich in einem anderen Licht.
And that's like maybe he's not the way I saw him in the first place.
Im Verhältnis zu der alten Frau wirkt Joha weicher, weniger selbstbezogen. Die Szene sei nicht nur wichtig, sondern auch als einzige wenigstens teilweise improvisiert. Die Darstellerin Lydia Kostina sei auch keine Schauspielerin und sie lebe tatsächlich in diesem Haus.
It's an important scene and this woman is amazing. She's Lydia who lives in that house, so she's not an actress and that scene is the only scene that is partly improvised.
Bei dieser Begegnung mit Lydia, welche Joha ganz offensichtlich gern hat und er sie, verändert sich Lauras Verhältnis zu ihm. Sie merkt, dass sie wohl mehr mit ihm gemeinsam hat, als sie dachte. Zu Beginn des Films wolle Laura sein wie ihre mondäne, intellektuelle Freundin Irena in Moskau mit ihrem gebildeten Freundeskreis, sagt Regisseur Korsmanen. Aber unterwegs realisiere sie, dass sie dem offenen, einfachen und irgendwie ziellosen Joha viel stärker gleiche.
I think like in a very simple way to put this film is that in the beginning she would like to be like this Irina, like a Moscow intellectual, but during this trip she realized that she is actually more like him.
Darum sei auch die Besetzung so wichtig gewesen, sagt Korsmanen. Sie hätten zwei ähnliche Figuren finden müssen. Vor allem sie wirke am Anfang Joha gegenüber fast arrogant, weil sie es immer noch nicht schaffe, sich einem Umfeld anzupassen, mit dem sie nicht wirklich harmoniere.
And that was also very important when doing the casting. We needed to find like two same kind of characters. And in the beginning, when she's so anxious and kind of arrogant, I think it comes from the feeling that you try to be so much, you try to fit in to somewhere that you don't really know how. You're not in harmony with that environment.
Mit dem ungebildeten, ungehobelten jungen Minenarbeiter teilt sie nicht viel. Aber irgendwie spüren sie dann doch einen ähnlichen Hintergrund, eine vergleichbare Kindheit vielleicht.
With Lioja, you suddenly like basically you don't know each other, you don't share that much of a history, but you share some kind of emotional, same kind of background. Like I think we talked with Jura and Sadie that these two characters, they share the same kind of childhood.
Am Ende haben sie beide die gleiche Wärme und direkte Verbindung, die man normalerweise eher verstecke.
So they have the same kind of wounds and loneliness and things that you don't usually want to show, but when you see somebody who has the same, you might have this kind of a instant connection.
Sein Film drehe sich um vieles, sagt Korsmanen, aber im Kern vor allem um die Akzeptanz, darum, wie man sich selber annehmen könne.
This story is, well, I would say it's lots of things, but it's pretty much about acceptance. Like acceptance the way where you are. And I think that's the only way to, you know, trying to find some peace and harmony.
Saidi Harla, welche die Laura spielt, stand relativ bald fest. Lioja zu finden sei schon schwieriger gewesen. Vor allem am Anfang des Films muss der mit seiner Glatze und seiner besoffenen Rücksichtslosigkeit ja eher bedrohlich wirken. Der knapp 30-jährige Jura Borisov hat in den letzten 10 Jahren in mehr als 16 Filmen mitgespielt. Er kann mit seinem stechenden Blick tatsächlich einschüchternd wirken. Dabei sei Jura der lebenswerteste Kerl überhaupt, sagt Korsmanen, seinem Blick und seiner physischen Erscheinung zum Trotz. Und das sei am Anfang auch ein Problem gewesen.
Jura is the most lovable guy, and that was the problem in the beginning of the film. Like he's an amazing actor and he has this kind of strong gaze, and in that sense there's this kind of a physical threat in him. But I was just all the time like loving him, so it was I wasn't scared.
Als Regisseur habe er einfach nicht genügend Angst gehabt vor dem Schauspieler, der doch in den ersten Szenen des Films auf Laura eher bedrohlich wirken sollte. Aber genau darum habe er ihn ausgewählt, sagt Korsmanen. Sie hätten Dutzende von russischen Schauspielern getestet, die meisten hätten zur einschüchternden Figur des Filmanfangs gepasst. Aber dann habe er Jura in einem Film gesehen. Die Castingfrau warnte zwar, der sei wirklich anders als die anderen, aber als er ihn dann zusammen mit Saidi Harla sah, habe er in ihm eben den Lioja vom Ende des Films gesehen.
And then I saw Jura in one film and I said, I want to meet this guy. And our casting director said that Jura is really different than all the ones that we've been looking for. And I couldn't explain why, but I just said, yeah, but I need to see him. So when I saw him with Sadie, I thought, okay, this is the film, like it's about them. I still don't know why, but after some days I realized that because this is the guy in the end.
Und das treffe eben auf die Filmfiguren genauso zu. Am Anfang des Films spielen sie beide eine Rolle, Laura und Lioja. Und dann verwandeln sie sich im Verlauf des Films in die liebenswerten Menschen, welche die beiden Schauspieler tatsächlich seien. Sie spielen am Ende mehr oder weniger sich selbst.
And that's more of the truth of the character. In the beginning they are both having roles. So we need a nice guy who is acting a bad guy. Not the other way around. Because in the end they are like sincere. It's almost like Laura and Lioja turning into Sadie and Jura.
Ganz deutlich wird das in der schönsten Szene des Films. Laura und Lioja necken und balgen sich im Zugabteil, sein Fuß landet auf ihrer Brust, aber da ist kein Funke Erotik dabei. Das ist einfach ein vertrauensvolles, geschwisterliches Gerangel. Er liebe diese Szene, sagt Juho Korsmanen. Die beiden seien dann nicht mal wie Teenager, sondern wirklich wie Kinder.
Yes, I actually love that detail. Yeah, there are no genders at that moment. They are like somewhere. They're not even teenagers. They are like kids in that sense.
Or dogs or young cats.
Yeah, exactly.
Oder verspielte Hunde oder junge Katzen. Und darin steckt am Ende die geheimnisvolle, anrührende und fast überwältigende Kraft dieses Films. Hitti numero Cusi lässt zwei Menschen zurückfinden zu einem gegenseitigen Vertrauen, zu einer Geborgenheit jenseits aller romantischen Liebesvorstellungen. Familiär, vertraut und unverbrüchlich. Eine wunderbare Zugreise und ein wunderbarer Film.
Möchte man gerade zusteigen. Compartment Number 6, Abteil Nummer 6, der Film von Juho Kursmannen, über den er mit Michael Sennhauser gesprochen hat, der läuft ab heute auch hier im Kino.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.